Kann man die Kindschaft Gottes verlieren? Die Lehre von der heilsnotwendigen Herrschaft Gottes beinhaltet die Möglichkeit des Abfalls von Jesus. Dieser erfolgt, wenn ein sogenannter Christ in Sünde lebt, in diesem Zustand bleibt und nicht bald wieder zum Herrn zurückkehrt. Ein solcher Mensch ist angeblich lediglich ein Bekenner, aber kein wirklicher, das heißt erlöster Christ. Da er verloren geht, so wird behauptet, sei er niemals ein Kind Gottes gewesen und seine Rettung müsse nachträglich in Frage gestellt werden, denn wahre Christen blieben im Glauben und machten sich diesbezüglich nichts vor. Arch Rutherford schreibt hierzu: Diese Lehre hat eine niederdrückende Wirkung auf die Heilsgewissheit des Gläubigen. Es ist, als ob Gott sagen würde, wenn du wissen willst, ob du mein Kind bist, verhalte dich konsequent wie mein Kind. Gemäß Charles Ryrie werden wir aber durch den Glauben an den stellvertretenden Tod Jesu zu längst vorherbestimmten Kinder der Familie Gottes. Siehe Epheserbrief Kapitel 1 Vers 5, Galaterbrief Kapitel 4 Vers 5, Galaterbrief Kapitel 3 Vers 26. Der Autor weist darauf hin, dass in diesen Textpassagen nichts davon geschrieben steht, dass wir uns hierzu unter die Herrschaft Jesu zu unterwerfen haben. Nicht unser Verhalten, sondern allein der Glaube ist die Bedingung dafür, ein Kind Gottes zu werden. Die Herrschaftslehre tangiert die grundsätzliche Frage danach, ob man das Heil verlieren kann. Sie widerspricht der biblischen Lehre, dass der Gott aller Gnade seine Kinder nicht verlässt, sondern sie geduldig züchtigt. 1. Korintherbrief 11, die Verse 30 und 32, Hebräerbrief 6, 1 bis 12 und Hebräer 12, die Verse 4 bis 11. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch Geliebte, vom Besseren zum Heil Dienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, erschlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Es ist also eine neutestamentlich verbürgte Tatsache, dass wahre, das heißt gerettete Christen, also Söhne, vom Glauben abfallen, in schlimme Sünden geraten und völlig versagen können. Zu behaupten, die diesbezüglichen biblischen Warnungen seien nicht an erlöste Menschen gerichtet, ist also absurd. Laut Arch Rutherford ist es sogar denkbar, dass Christen die Wahrheit dauerhaft abgeben, sich dem Wirken des Geistes Gottes in ihrem Leben verschließen und den Herrn letztlich verleugnen. Das Wort der Wahrheit lehrt aber, dass Gott treu bleibt, auch wenn wir untreu sind. Unter anderem deshalb können die Rettung und das ewige Leben nicht verloren gehen. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Auf der Website konsequentegnade.wordpress.com steht hierzu Folgendes geschrieben. Wir sind davon überzeugt, dass jemand, der von Jesus neues Leben empfangen hat, für immer zu ihm gehört. Wir sind nicht von Gott adoptiert worden, sondern sind wirklich in unserer Natur verändert worden und damit echte Söhne und Töchter Gottes. Dass wir immer zu Jesus gehören werden, hängt nicht von unserem Wohlverhalten ab. Es wäre eine Erlösung, die vom Verhalten des Erlösten abhängt. Und seine Errettung verlieren zu können, würde bedeuten, dass wir bloß adoptiert sind, statt von Gott neu geboren. Die Gegner der These einmal gerettet, immer gerettet spüren, dass der Geltung des Gesetzes für Christen durch diese These der Boden entzogen wird. Deshalb leisten sie massiv Widerstand gegen diese These, weil sie Christen zum Gehorsam, zur radikalen Nachfolge, zur Hingabe um jeden Preis motivieren wollen. Und das ist nur möglich, wenn sie nicht bedingungslos von Gott geliebt und angenommen sind, nachdem sie zu Jesus gefunden haben, wie wir unpräzise sagen. Gemäß dem Judasbrief 24 besitzt Gott das Vermögen, seine Gläubigen sicher davor zu bewahren, abzufallen. Diese Kraft Jesu kann niemand wirkungslos machen. Charles C. Ryrie schreibt, aber der Herr hat gesagt, dass wir in der Hand des Vaters und in der Seinen sicher sind und dass er denjenigen sicher erhalten wird, der das Geschenk des ewigen Lebens empfangen hat. Johannes Evangelium, Kapitel 10, die Verse 28 und 29. Niemand, einschließlich unserer selbst, kann uns aus Gottes Hand reißen. Und erinnern wir uns, ewiges Leben ist ein Geschenk, das wir durch den Glauben empfangen haben, keine Belohnung dafür, dass wir bereit sind, Christus nachzufolgen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Weil wir dieser uneingeschränkten Liebe des Herrn sicher sein dürfen und die Gotteskindschaft nicht verlieren können, ermahnt uns Jesus dazu, praktisch im Glauben zu bleiben, das heißt in der Treueverbindung zu ihm gute Werke zu tun. Er ermuntert uns also, gemäß unserem Stand zu handeln, das heißt ihm keine Schande zu bereiten. Gemäß Jakobusbrief Kapitel 1, die Verse 23 und 24 sollten wir uns selbst betrachten um unserer Stellung, das heißt Beschaffenheit, in Christus gewahr zu werden, um deshalb gute Taten folgen zu lassen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Und er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wenn wir Sünde praktizieren, das heißt fortwährend in ihr leben, wird uns unser himmlischer Vater zwar züchtigen, aber nicht für immer verwerfen, denn wir sind und bleiben seine Kinder, die ihre Rettung nicht verlieren können. Unter der Überschrift „Das gezüchtigte Volk" schreibt Charles C. Ryrie folgendes: Im Rahmen seines großen Plans, viele Söhne zur Herrlichkeit zu bringen, wird der Vater seine Kinder züchtigen. Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 5 bis 11. Der Schreiber des Hebräerbriefs nennt 4 Gründe, warum Gott das tut. Erstens, Züchtigung ist ein Teil des ganzen Erziehungsprozesses, durch den ein Gläubiger in die Lage versetzt wird, an Gottes Heiligkeit teilzuhaben. Vers 10. Zweitens, es ist ein Beweis für die wirkliche Liebesbeziehung zwischen unserem himmlischen Vater und uns. Die Verse 6 und 8. Drittens, es hilft uns, Gehorsam zu üben. Vers 9. Viertens, es bringt die Frucht der Gerechtigkeit in unserem Leben hervor. Vers 11. Gottes Ermahnungen sind in erster Linie an Christen gerichtet und nicht an Ungläubige. Arch Rutherford schreibt, ein wachsender Christ dagegen hat Freude daran, das zu tun, was der Vater möchte, weil er weiß, dass der Vater seine Kinder gerne reichlich belohnt. Matthäus 5, die Verse 1 bis 16, 1. Korintherbrief 3, die Verse 10 bis 15, Hebräerbrief 10, die Verse 32 bis 36. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, erherrlichen. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon trägt. Kann man also die Kindschaft Gottes verlieren? Nein, als gerettete Christen ermangeln wir höchstens der Glückseligkeit, das heißt des Lohnes bei Jesus, den wir davontragen würden, wenn wir im Glaubensleben ausgeharrt und seinen Willen getan hätten. Wir erweisen uns als schlechte, weil unfolgsame Nachfolger, aber wir hören nie auf, Gottes Kinder zu sein, denn auch dumme Kinder sind Kinder. Mögen wir aber weise sein und auf die Ermahnungen unseres Vaters hören und seinen Willen tun. Wenn nicht aus Liebe zu ihm, dann doch wenigstens um des uns von ihm versprochenen Lohnes willen. Wer bringt die Früchte hervor? Auch wenn Gott gute Taten ohne die Basis des wirklichen Glaubens missfallen, werden Gläubige errettet, damit sie ideale Werke hervorbringen. Hebräerbrief Kapitel 11, 6, Römerbrief Kapitel 14, 23b und Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wegen der Freiheit des Menschen besteht jedoch kein Automatismus, dass solche, die durch das Blut Jesu erlöst wurden und Kinder Gottes geworden sind, gute Werke in einer bestimmten Anzahl und Qualität hervorbringen. Scott Crawford erklärt, gute Werke entstehen dann, wenn Gläubige sich dem Herrn unterwerfen und dem Heiligen Geist gestatten, in ihrem Leben solche Werke hervorzubringen. Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 22 und 23 zeigt in Kombination mit 2. Petrusbrief Kapitel 1, die Verse 5 bis 7, welche Früchte der Geist Gottes mittels seiner Gläubigen vollbringt. Zu beachten ist, dass es seine Werke sind und nicht die der Nachfolger Jesu. Letztere dienen ihm lediglich als Instrumente in seiner Hand, mehr nicht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Brüderliebe, in der Brüderliebe aber die Liebe. In Galaterbrief Kapitel 5, 16 bis 26 kontrastiert Paulus die Werke des Fleisches mit der Frucht des Geistes. Gläubige können beides zeigen. Wenn sie gehorsam sind, erlauben sie Gott, sie zu gebrauchen und ordnen sich ihm beim Hervorbringen von Frucht oder Werken in ihrem Leben unter. Gemäß Johannes 15, die Verse 4 und 5, ist es Jesus, der unsere Früchte, also unsere Werke, vollbringt und nicht wir selbst. Unser Tun hierbei besteht darin, uns dafür zur Verfügung zu stellen, das heißt, mit ihm als dem souveränen Geber unseres Wollens und Vollbringens in Kontakt zu bleiben. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13. Bleibt in mir und ich in euch. wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Diese innere Verbindung zu Jesus ist dann gewährleistet, wenn wir auf sein in uns wirkendes Vermögen vertrauen, das heißt an sein Werk glauben und diesbezüglich nicht mit uns selbst rechnen. Nur dann hat Gott unsere guten Taten vorbereitet. Allein in diesem Fall entspringen sie unserem wahrhaften Glauben und sind ihm wohlgefällig. Nur dann führen wir unser Heil mit Furcht und Zittern herbei, denn wir glauben, dass es Gott ist, der unser Tun wirkt und uns gebraucht, sodass er seine Frucht gibt. In und mittels uns vollendigt er sein gutes Werk. Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Es ist nicht unsere eigene Tauglichkeit, die es vollbringt, sondern die seine. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 5. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Gleichwohl werden Gläubige dazu aufgefordert, sehr aktiv dafür zu sorgen, dass in ihrem Leben Früchte reifen. Titus 3,14, 2. Petrusbrief 1,8. Was zeigt, dass sie diesbezüglich in Verantwortung stehen? Es impliziert aber auch, dass sie zeitweilig wenig oder sogar gar keine Werke aufweisen können. Lass aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Die durchaus immer vorhandenen Früchte aller geretteter Nachfolger Jesu, 30, 60 oder 100-fältig, Matthäus 13, Vers 8, werden von anderen Leuten mitunter nicht wahrgenommen, sodass Menschen ihre Existenz anzweifeln und sogar das Heil der Gläubigen in Frage stellen mögen. Außerdem gibt es unbiblische Annahmen über die Bedeutung von Frucht, sodass die Bewertung darüber, was als christlich zu gelten hat, schlicht und einfach falsch sein kann. Selbst am Sterbebett kann der Heilige Geist noch Früchte im bekehrten Menschen wirken, zum Beispiel ihm den Frieden Gottes schenken. Auch hier kann man von außen nicht unbedingt beurteilen, ob diese Frucht vorhanden ist oder nicht. Wie sonst sollte man sich erklären können, dass der zur Rechten Jesu gekreuzigte Übeltäter noch kurz vor seinem Tod die Verheißung des Paradieses empfing? Lukas Evangelium 23, die Verse 42 und 43. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gemäß Lukas 15, Vers 10 bewirkt die Bekehrung eines Ungläubigen eine große Freude bei den Engeln Gottes, was ebenfalls eine Frucht des Geistes ist, die Menschen nicht bemerken können. Gleiches gilt für Leute, die vom Tod eines verstorbenen Gläubigen hören und dadurch dazu bewegt werden, ihr Leben neu auszurichten. Früchte können demnach selbst nach dem Ableben eines geretteten Christen entstehen. Ein sich geistlich entwickelnder Gläubiger bringt aber bereits zu seinen Lebzeiten Frucht. Charles C. Ryrie schreibt: Nicht Unfruchtbarkeit muss unsere Erfahrung sein, sondern Frucht. Die Fülle durch die Gnade Gottes kann und wird es sein. Jeder Christ wird Frucht tragen. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Weil ein durch die Wahrheit Jesu befreiter Christ in der Erkenntnis Gottes wächst, lernt er Jesus besser kennen, wird ihm ähnlicher und er wird deshalb auch bessere Werke anstreben und erreichen. Charles C. Ryrie erklärt, ein erretteter Mensch kann wirklich errettet und doch noch ungelehrt sein. Wenigstens nicht sehr gelehrt. Die Lehre muss folgen, aber sie kann nicht zu einer Vorbedingung oder Notwendigkeit dafür gemacht werden, dass man Christus annimmt. Auftrag befiehlt uns, Jünger zu machen, die errettet sind, lernende und gehorchende Jünger. Aber Jünger geraten nicht immer nach diesem Muster. Einem Erlösten wird sich früher oder später die Frucht seiner Arbeit einstellen. Sein Dienst wird Früchte zeitigen und andere Menschen werden durch ihn zum Glauben an Jesus finden. Er wird Gott loben und Bedürftige mit Geld und Sachspenden unterstützen. Gemäß Ryrie tragen wir laut Johannes 15, die Verse 2 und 4, mehr Frucht, wenn uns Gott zur Reinigung beschneidet und wir im Weinstock bleiben. Unter anderem durch Züchtigung entfernt Jesus das Nutzlose und Schädliche aus unserem Leben, damit mehr Raum für sein Wort und sein Geist geschaffen wird, sodass er in uns wachsen und Herrlichkeit hervorbringen kann. Für Ryrie bedeutet das Bleiben in Christus, seine Gebote zu halten. Auch wenn es grundsätzlich keinen völligen, fruchtleeren Zustand in Christus gibt, so der Autor, kann fortwährender Ungehorsam dazu führen, dass der Gläubige keine weitere Gelegenheit erhält, Früchte zu tragen und folglich auch keine Belohnung von Gott erwarten kann. Siehe auch 1. Korintherbrief Kapitel 3, 10 bis 15. Ich zitiere aus dem 2. Johannesbrief die Verse 8 und 9. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Es stellt sich die Frage, ob das Halten der Gebote wirklich dasselbe ist wie das Bleiben in der Lehre Jesu. Dass das eine das andere bedingt, dürfte jedenfalls außer Frage stehen. Der Kern dessen, was in Christus bleiben bedeutet, ist jedoch die persönliche Treuebindung zu Jesus und das Vertrauen auf sein in und durch uns wirkende Tun, welches kein eigenes Fruchttragen außerhalb von ihm zulässt.